Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich darf ich Sie zu einem weiteren Abend der Ringvorlesung Was ist Zeit? Willkommen heißen. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Referenten des heutigen Abends, Herrn Prof. Dr. Hartmut Rosa, den ich Ihnen nur kurz vorstellen möchte. Geboren in Lörrach, hielt es Herrn Rosa zunächst in Linde. Seine Studienzeit verbrachte er hier in Freiburg, wo er Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaften studierte und schließlich den Master of Arts mit Auszeichnung erhielt. In den 90er Jahren schloss sich dann eine Stelle als Research Assistant an der renommierten Harvard University in Cambridge an. Nach weiteren Jahren in Mannheim wurde er 1997 mit einer Arbeit zum Thema Identität und kulturelle Praxis, politische Philosophie nach Charles Taylor an der Humboldt-Universität in Berlin zum Doktor mit dem Prädikat Summa Cum Laude promoviert. Es folgten weitere Jahre als wissenschaftlicher Assistent in Jena und nach zweijähriger Tätigkeit in New York, unter anderem am Department of Sociology, wohin er auch in den Folgejahren immer wieder zurückkehrte, habilitierte sich Herr Rosa in Soziologie und Politikwissenschaften an der Universität Jena. Lehrstuhlvertretungen führten ihn in der Folge nach Essen und Augsburg, wovor er im Jahre 2005 die Professur für Allgemeine und Theoretische Soziologie antrat, die er bis heute vertritt. Zahlreiche Publikationen, angefangen von Rezensionen über Lexika-Einträge bis hin zu vielfältigen Zeitschriftenaufsätzen und Monographien, zeigen die Breite seines akademischen Schaffens. Neben der Kommunitarismusdebatte, die ja schon Teil seiner eben genannten Dissertation über Charles Taylor war, bilden weitere Forschungsschwerpunkte die Beschäftigung mit ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichem Engagement in seine Mobilisierungsressourcen und seine Mobilisierungsressourcen, sowie die Beschäftigung mit einer Metatheorie in der Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften. Diese Metatheorie beinhaltet auch die Hinterfragung politischer Theorien bezüglich ihres Inhaltes und ihres Wirkens. Dabei kommt den zeitsoziologischen und moderntheoretischen Untersuchungen ein besonderes Augenmerk zu. Innerhalb dieser Metatheorie versucht er nämlich, aktuelle Entwicklungen der Gesellschaftstheorie sowohl mit zeitdiagnostischen Analysen als auch mit einer normativen, kritischen Sozialphilosophie zu verbinden. Der Titel seiner Habilitationsschrift aus dem Jahr 2004, veröffentlicht 2005, Soziale Beschleunigung und die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, zeigt die inzwischen langjährige Beschäftigung mit diesem Thema. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis dieser Monographie, die im vergangenen Jahr nachgedruckt wurde, zeigt zum einen die andauernde Wichtigkeit des Themas und zum anderen den glücklichen Fall, dass wir heute Abend einen ausgewiesenen Experten zu unserer Ringvorlesung begrüßen dürfen. Herr Professor Rosa, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag zum Thema Wie aber verändert sich Zeit? Beschleunigungserfahrungen im Schnittfeld für Physik, Philosophie und Psychologie.
Ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Einleitung und für die Einladung hierher nach Freiburg, der ich gerne gefolgt bin aus mindestens zwei Gründen, wahrscheinlich auch noch ein paar mehr. Aber der eine ist, dass ich diese Ringvorlesung wirklich toll und sehr beeindruckend finde. Und der zweite hatten Sie genannt, weil ich hier studiert habe vor geraumer Zeit. Ich hatte am Dienstag hier schon Vortrag am Frias und habe gesagt, ich stehe unter Schock. Inzwischen hat der Schock ein bisschen nachgelassen. Verursacht war aber durch die Tatsache, dass mir da erst aufgegangen ist, dass es tatsächlich 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert her ist, dass ich hier angefangen hatte zu studieren. Aber es ist toll, hier wieder herzukommen, und ich habe gedacht, in einigen, das ist schon ganz spannend, weil mich die unterschiedlichen Veränderungsgeschwindigkeiten interessieren, und man sieht, dass sich vieles in der Stadt ändert, auch an der Uni gibt es neue Sachen, in Frias gab es zu meinen Zeiten nicht und viele anderen Sachen auch nicht, aber einiges andere ist auch immer noch das Gleiche, den 1015er gab es auch schon zu meiner Zeit. Und ich glaube, selbst das Frauenbrett hängt noch genau da, wo es früher auch hing. Das ist ganz spannend. Es gibt also ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Was die Erwartung angeht an mich, bin ich ein bisschen beunruhigt, muss ich sagen, schon auch, weil so viele gekommen sind, aber aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich glaube, ich bin gar nicht der Experte für die Frage der Ringvorlesung, weil ich habe keine Ahnung, was Zeit ist. Ich will allerdings versuchen darzulegen, dass ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin und dass es nicht heißt, dass man deshalb nicht über Zeit und insbesondere, was ich eben getan habe und tun will, über die Veränderung von Zeit nachdenken kann. Der andere Grund, warum ich ein bisschen beunruhigt bin, ist, dass ich eigentlich, also ich habe diesen Vortrag tatsächlich, weil er hat es gesagt, seit 6 Jahren oder so bin ich jetzt mit dem Thema unterwegs, deshalb habe ich schon 100 Mal über Veränderung von Zeitstrukturen und Beschleunigung geredet. Hätte also einiges in der Tasche gehabt, aber ich habe diesen Vortrag für heute eigentlich fast komplett neu gemacht, weil ich dachte, okay, dann lass uns nochmal darüber nachdenken, was eigentlich Zeit ist, was für einen Zeitbegriff ich da verwende und wie man daraus eben meine Beschleunigungstheorie entwickeln kann. Deshalb lassen Sie uns zusammen gucken, was dabei rauskommt. Das würde mich auch ein bisschen überraschen. Also die Frage soll gar nicht sein, eigentlich das ist schon vielleicht die erste These, wir können uns gerne streiten mit den ganzen Experten, ich glaube, wenn man fragt, was eigentlich Zeit ist, kommt man auf keinen grünen Zweig, das ist das alte, ich glaube, wir sind nicht über Augustinus hinaus, der da sagt, wenn mich keiner fragt, dann weiß ich es sehr gut, aber sobald mich einer fragt, komme ich nicht nur ins Grübeln, sondern ich komme ja eigentlich nicht mehr raus aus dem Nachdenken. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht so viel weiter. Also was ich fragen will, ist aber, wie sich Zeitstrukturen, Zeitwahrnehmungen, Zeitmuster verändern und will dabei ein bisschen, und ich mache jedenfalls wahrscheinlich einigermaßen eklektischen und vermutlich von sämtlichen Vertretern der Fachdisziplinen mit Missbilligung beargwöhnten Gebrauch von physikalischen, philosophischen, soziologischen und psychologischen Zeitbegriffen. Die Ausgangsüberlegung nicht nur des Vortrags heute, sondern auch meiner Arbeit war, dass offensichtlich die Moderne, die Gesellschaft, die kulturelle Formation der Moderne von Anfang an beunruhigt ist durch das Gefühl, dass etwas nicht mehr stimmt mit der Zeit, dass damit was los ist, dass die, wie Hamlet, Shakespeare in Hamlet sagt, die Zeit aus den Fugen geraten ist, the time is out of joint. Und das ist deshalb interessant, weil er nicht sagt, das Zeitalter ist aus den Fugen, das hat man so an Zeitaltern und in allen Gesellschaften gedacht, aber er sagt, die Zeit selber ist out of joint, ist aus den Fugen geraten. Oh, cursed Zeit, that I was born to set it right. Also dass er die Aufgabe haben sollte, sie wieder ins rechte Verhältnis zu setzen. Und seither, ich will das nur ganz kurz machen, ist es eigentlich so, dass in der kulturellen Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung der Gesellschaft das Gefühl dominiert, dass mit den Zeitmustern was nicht stimmt, dass die Zeit aus den Fugen geraten ist, dass mit ihr was los ist. Nur kursorisch, egal. Goethe zum Beispiel, wenn man Shakespeare zitiert, muss man auch Goethe zitieren, ist ja wohl klar, hat einen berühmten Brief geschrieben, Manfred Osten hat dann daraus ein Buch gemacht, in dem er sich über den veloziferischen Charakter seiner Zeit beklagt. Und das war ebenfalls nicht eine Klage über das Zeitalter, sondern über die Zeitstrukturen. Goethe schreibt da drin, für das größte Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden lässt, muss ich halten, dass man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den Tag im Tage vertut und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgendetwas vor sich zu bringen. Er beklagt sich dann darüber, dass die Zeit nichts reif werden lasse und dass man sich permanent umlernen müsse. Aber das Tolle an der Idee des Veloziferischen ist, dass er da die Velocitas, die Geschwindigkeit, mit Luzifer, dem Teufel, in Verbindung bringt. Also er sagt, die Zeit ist geradezu teuflisch geworden. Also finde ich Grund genug für die Soziologie, mal darüber nachzudenken. Nietzsche, um noch einen zu zitieren, dann höre ich auch gleich auf. Das heißt, einer kommt noch oder zwei. Naja, eineinhalb. Also jedenfalls sagt Nietzsche befürchtet, dass unser Zeitalter in eine neue Barbarei auslaufe. Er habe diese Befürchtung und zwar aus Mangel an Ruhe. In den unzeitgemäßen Betrachtungen schreibt er, das rasend unbedachte Zersplittern und Zerfasern aller Fundamente, ihre Auflösung in ein immer fließendes und zerfließendes Werden, das unermüdliche Zerspinnen und Historisieren alles Gewordenen durch den modernen Menschen, die große Kreuzspinne im Knoten des Weltallnetzes. Nein, er schreibt darüber und sagt, das sei doch eigentlich der Kern unserer modernen Kultur. Was ich besonders interessant finde, ist diese Idee, dass das Zeitalter irgendwann sozusagen umschlagen könnte in ein barbarisches Zeitalter. Und er beschreibt etwas, was ganz viele von Ihnen und von uns als Alltagserfahrung kennen, nämlich eine Polarisierung der Zeit. Er schreibt an anderer Stelle, man hetze den ganzen Tag irgendwie wie Bild durch die Gegend und habe am Abend zu gar nichts mehr Lust oder am Wochenende. Man möchte am liebsten alle Viere plump von sich strecken und gar nichts mehr tun. Und das ist ganz interessant, weil das ist so eine Polarisierung, also zwischen der gehetzten, fremdbestimmten, gestressten Zeit und der dann sozusagen einem Zeitverhalten, wie wir es heute in Wellness-Oasen pflegen, gar nichts mehr tun zu müssen, das sich nur noch verwöhnen zu lassen. Ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, da verfehlen wir beide Male den rechten Gebrauch der Zeit, wie zum Beispiel Csikszentmihalyi, so eine Art von Psychologe, untersucht, der sagt, so ein Flow-Erlebnis, wenn wir in ein Flow-Erlebnis geraten, haben wir das Recht, auch ein spezifisches Form des Zeitempfindens, nämlich wir vergessen Zeit alle fast, wir sind Zeit und Selbstvergessen und nehmen gleichzeitig Momente als erfüllte Momente wahr. Und es geht nur in einem Mittelzustand zwischen gar nichts mehr tun wollen und hochaktiv oder gar gehetzt zu sein. Aber das nur am Rande. Und schließlich aus einer ganz anderen Richtung ist auch interessant, wenn Sie mal das Kommunistische Manifest nochmal zur Hand nehmen und es mal nicht als Klassenkampfdokument lesen. Ich finde, ich habe das in letzter Zeit ein paar Mal gesagt, ich glaube eigentlich, dass man vielleicht das Kommunistische Manifest, was da drin steht, ein bisschen nicht erkennt oder auch nicht erkannt hat, weil man es immer als Dokument, was es natürlich auch ist, des Klassenkampfes gelesen hat. Das Gespenst geht um Kommunismus und sowas. Aber man kann es auch ganz anders lesen, nämlich als ein unglaubliches Beschleunigungsdokument. Marx und Engels, wenn Sie die ersten paar Seiten lesen, da geht es wirklich seitenweise darüber, dass er schreibt, das Kapital jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdoberfläche. Es hört nie auf. Alle Erschütterung, kommt glaube ich gleich hier, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlicher Zustände sei das Ergebnis dieses Spiels, die eine ewige Unsicherheit und Bewegung seien, das Epochenmerkmal der bürgerlichen Epoche. Aber er schreibt auch, wie unglaublich, ja wie gigantisch die entfalteten Produktivkräfte sind, die ganze neue Landschaften hervorbringen, neue Bevölkerungsteile aus dem Boden stampfen und so weiter. Also es ist ein großartiges Beschleunigungsdokument eigentlich. Gut, jetzt habe ich zum Glück nicht allzu viel Zeit gebraucht, um darzulegen, dass die Beunruhigung über die Zeitverhältnisse, die Wahrnehmung, dass sich Zeit irgendwie verändert, der Moderne von Anfang an innewohnt. Man kann dann auch ganz viele andere zitieren, auch literarische Quellen, Baudelaire zum Beispiel, der sagt, das Moderne ist das Transitorische, Flüchtige, Vergängliche und so weiter. Und es gibt gute Gründe, eigentlich in all diesen Selbstbeobachtungen findet man das schon, dass offensichtlich soziale Verhältnisse dafür zuständig sind, dass es gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen sind, die den Charakter der Zeit so verändern, dass sie aus den Fugen gerät oder sogar teuflisch wird. Und das, finde ich, ruft natürlich die Idee einer Soziologie der Zeit auf den Plan. Aber diese Soziologie der Zeit hat natürlich das Problem, und so habe ich angefangen, jetzt habe ich was vor, was ich meinen Studenten immer auszureden versuche. Ich sage denen immer, wenn sie Magisterarbeiten schreiben oder so, schreiben sie keinen Erlebnisbericht. Der Leser will nicht wissen, wie sie zu ihren Thesen gekommen sind, sondern was das Ergebnis ist. Ein ganz klein bisschen will ich jetzt im Folgenden trotzdem darlegen, wie es mir ergangen ist, als ich habe damit angefangen, was ich Ihnen gerade vorgeführt habe, dass ich gesagt habe oder dass ich wahrgenommen habe, okay, offensichtlich bedeutet Modernisierung nicht nur Rationalisierung der Gesellschaft, Differenzierung, Domestizierung im Sinne der Entwicklung der instrumentellen Vernunft, sondern auch sowas wie Beschleunigung, Veränderung der Zeitstrukturen. Das war meine Ausgangsidee und dann habe ich gedacht, okay, also erst musst du Zeitsoziologie betreiben, um ein sauberes Zeitkonzept zu gewinnen. Ja, was ist denn eigentlich Zeit, ist die naheliegende Frage. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und mal in der Zeitsoziologie geguckt und es gibt Berge an Zeitsoziologie. Das Erstaunliche ist, wenn Sie anfangen, sich Zeitsoziologie zu Gemüte zu führen, dann finden Sie fast in jedem Buch den Satz, die Zeit wurde bisher katastrophal vernachlässigt in der Soziologie. Und dann wird seitenweise aufgezählt, was es alles schon gibt. Und es gibt immer mehr sozusagen. Inzwischen ist das Buch fast fertig, bis man durch ist. Aber das Gefühl, dass es nichts gäbe, liegt daran, dass es daraus keine, es gibt nicht sowas wie, es gibt keinen Kanon sozusagen, keine Übereinstimmung darüber, was denn jetzt die Soziologie aus der Zeit mache. Deshalb will ich auch gar nicht lange mich damit aufhalten. Eine mögliche Quelle, bei der man guckt, ist natürlich Niklas Luhmann, Systemtheorie. Luhmann sagt, dass Zeit zentral ist für jede Form von Gesellschaftlichkeit. Das ist eine der drei Sinndimensionen, auch soziale Dimension, Sachdimension, Zeitdimension. Und er bestimmt Zeit ganz eigenartig als Differenz von Vergangenheit und Zukunft und sagt aber gleich dazu, dass jedes System und auch jedes Teilsystem seine eigenen, eigentlich das Zeit immer wieder neu kreiere, seine eigene Zeit schaffe. Im Operieren der Systeme entsteht immer wieder Zeit als Differenz von Vergangenheit und Zukunft. Irgendwie klingt das ganz toll und viele Studenten fahren auch darauf ab. Aber ich finde, man kann damit nicht wirklich viel machen und erstaunlicherweise hat Luhmann noch nie sowas wie die Zeit der Gesellschaft geschrieben. Das hat dann Armin Assé getan und Armin Assé und ich streiten uns erbittert, nur als Kollegen, nicht also als Wissenschaftler sozusagen, nicht als Menschen. Aber das Problem ist, dass man mit diesem systemtheoretischen Zeitbegriff Ich will Sie damit gar nicht lange langweilen, aber ich finde, man kann sowas wie eine Beschleunigungstheorie damit überhaupt nicht machen. Beschleunigung kommt bei Luhmann gar nicht vor, auch bei Nassei nicht mal im Register. Und die glauben eigentlich, dass das nur eine Weise des Redens sei, eine Semantik, eine Rhetorik. Wir sagen halt, wir seien gehetzt. Und damit, glaube ich, kriegt man die ganzen Phänomene, die mich interessieren und von denen ich glaube, dass sie auch Sie interessieren, sonst wären Sie wahrscheinlich nicht gekommen, nicht wirklich in den Blick. Und außerdem hat die Systemtheorie das Problem, dass irgendwann ist die moderne Gesellschaft da als funktional differenzierte und für die Veränderungen innerhalb der modernen Gesellschaft bietet sie eigentlich dann keine Erklärung mehr an. Die Gesellschaft ist funktional differenziert und dass sich dann noch Dinge ändern innerhalb der Logik der Gesellschaft, kriegt man gar nicht im Blick. Deshalb war ich mit Luhmann nicht zufrieden. Also habe ich mir Elias zu Gemüte geführt. Der hat ein sehr schönes kleines Büchlein geschrieben, sehr lesenswert, über die Zeit. Und da macht er ein interessantes Argument. Er sagt, der Begriff der Zeit ist ein abstrakter Begriff, es ist eigentlich eine Syntheseleistung. Bevor die Menschen auf die Idee kamen, dass es so etwas wie die Zeit gibt, hatten sie ein praktisches Problem, nämlich das, was er Zeiten nennt. Timing würde man auf Englisch vielleicht sagen. Das heißt, sie haben irgendwann festgestellt, dass sie verschiedene Handlungen oder Prozessketten in der Natur miteinander synchronisieren müssen. Es gibt im menschlichen oder im sozialen Leben den Zwang, Prozesse aufeinander abzustimmen. Zum Beispiel, wenn man sät und erntet, agrarische Gesellschaften, dann müssen sie irgendwann das Aussäen und auch das Ernten zum Beispiel, aber insbesondere das Säen, mit den Naturprozessen abstimmen, mit der Jahreszeit. So etwas, sagt Elias, ist Zeiten, verschiedene Prozesse miteinander in Beziehung bringen. Das kann aber auch innerhalb des sozialen Lebens geschehen. Sobald sie den kleinen Stamm verlassen und sie sich irgendwie mit einem anderen Stamm und einem Nachbarnstamm verabreden wollen, sich irgendwann irgendwo zu treffen, müssen sie Zeiten. Das heißt, sie müssen das irgendwie so mit zum Beispiel Naturrhythmen in Beziehung setzen, dass sie sich gleichzeitig treffen können. Oder sie müssen beim Kochen wissen, wie weit der Prozess des Kochens fortgeschritten sein muss, damit sie bestimmte Handlungen ausführen, zum Beispiel Gewürze zugeben. Das finde ich zwar, ehrlich gesagt, ganz interessant und ganz hilfreich, aber es ist nicht wirklich ein sauberer Zeitbegriff, weil er nämlich das Abstimmen von Prozessen passiert natürlich in der Zeit. Ich finde, seine Idee von Wandel und Synchronisation setzt schon einen Zeitbegriff voraus, von dem er behauptet, dass er erst nachgängig sei. Deshalb bin ich, und die meisten anderen Zeitsoziologen auch, der Auffassung, dass er das Problem, was Zeit sei, nicht wirklich lösen kann. Das Allerbrauchbarste habe ich bei Robert Lauer gefunden, den kennt fast keinen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Temporal Man, also der Mensch als zeitliches Wesen. Und da sagt er, na gut, wir müssen die Zeit aufteilen in verschiedene Aspekte. Und ich finde diese Idee der Aufteilung ist wirklich sehr hilfreich. Barbara Adam, vielleicht eine der bekanntesten Zeitsoziologen, macht das inzwischen ganz ähnlich. Oder auch Manuel Castells, der diese Network Society geschrieben hat. Die sagen, Zeit besteht aus, also wenn man über Zeitlichkeit des Sozialen nachdenkt oder die Zeitlichkeit von Handlungen, muss man 5 Dimensionen unterscheiden und berücksichtigen. Nämlich einerseits die Dauer, zum Beispiel nehmen wir diese Vorlesung. Wie lange dauert sie, ist ein zeitlicher Aspekt. Ich hoffe, dass wir es in 90 Minuten schaffen, sonst werden sie wahrscheinlich umkippen wegen der Luft. Das Tempo, zum Beispiel wie viele Informationen können da reingepackt werden, wie schnell kann der Rosa reden, ich weiß, ich rede zu schnell. Und das ist keine Absicht, hat auch nichts mit dem Thema zu tun, sonst bemühe ich mich auch. Der Rhythmus zum Beispiel haben sich die Macher vermutlich ausgedacht, sollen wir das jede Woche machen, was ja irgendwie naheliegend ist, oder 14-tägig oder 4-wöchig oder gar täglich oder so. Also Handlungen haben einen bestimmten Rhythmus, also sowohl in der Wiederholung von Handlungen als auch intern. Es gibt bestimmte Sequenzen, zum Beispiel ist es eigentlich immer so, dass zuerst die Einführung kommt, dann der Vortrag, dann die Diskussion. Theoretisch könnte man es ja auch mal umgekehrt machen aber eher nicht. das könnte ganz interessant sein, ehrlich gesagt, aber okay. Das Timing ist die Frage, machen wir das, also wie setzen wir die Vorlesung in andere Aktivitäten? Also machen wir so um 6 oder um 8, ist Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag ein guter Tag? Also wie platziert man es im Kontext anderer Ereignisse? Das finde ich ganz hilfreich, wenn man Zeitsoziologie betreibt. Man kann diese Fragen nämlich immer wieder stellen beim Studium, also bei Lebensereignissen, auch bei Alltagsereignissen, wenn Sie sich treffen wollen. Wenn Sie sich morgen mit Ihren Freunden oder so treffen, wann treffen wir uns, wie lange soll es dauern sozusagen, was machen wir, wie viel Hektik? Also die Fragen stellen sich immer wieder. Deshalb finde ich das hilfreich und sinnvoll, aber es klärt nicht, was Zeit ist. Das ist ganz bestimmt keine Antwort auf die Frage, was denn Zeit sei. Also, schließe mich Barbara Edemann, die hat nämlich ein Buch geschrieben. Wie gesagt, die hat dann auch die Zeitschrift Time and Society gegründet. Und ihr Ergebnis ist, dass keine zwei Soziologen darin übereinstimmen, welches Zeitkonzept die soziologische Theorie benötige oder was überhaupt soziale Zeit sein solle, dass letzten Endes Chaos in der Zeitsoziologie herrscht. Und ich finde, dieses Chaos ist bis heute nicht beseitigt. Also habe ich der Zeitsoziologie schnell in den Rücken gekehrt und gedacht, okay, logisch, du musst in die Philosophie. Die ist für solche Fragen zuständig. Folglich habe ich mich der Philosophie zugewandt. Und jetzt kriege ich bestimmt nachher aufs Haupt oder schon vorher, weil ich nicht wirklich Philosoph bin und jetzt auch nicht, ich erhebe gar nicht den Anspruch, den einzelnen Philosophen gerecht zu werden. Aber deshalb schildere ich Ihnen nur, wie es einem Soziologen ergeht, wenn er denkt, er arbeitet, er will in Zukunft mit einem soliden, sauberen philosophischen Zeitkonzept arbeiten. Kant ist eine gute Quelle, um da mal zu gucken, und dann finde ich irgendwie, ja, Sie wissen selber, was man da findet, also man findet, dass irgendwie Zeit eine, letzten Endes eine unhintergehbare, mehr oder weniger transzendental verankerte, begründete innere Form der Anschauung sei. Also, ich habe mir sagen lassen, das ist nicht wirklich eine transzendentale Kategorie, aber sowas des Verstandes, aber sowas Ähnliches. Das heißt, Menschen nehmen Welt unaufhebbar und immer in zeitlichen Kategorien wahr. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das richtig und brauchbar ist. Und Elias schreibt die ganze Zeit gegen Kant und ich finde, dass Elias nicht recht hat, sondern eher Kant. Das Problem ist bloß, mit diesem Zeitbegriff kann ich keine Veränderungen von Zeitlichkeit herausarbeiten. Ja? Auch keine soziale Rekonstitution von Zeitlichkeit. Es gibt einen Punkt in der Soziologie, der mir sehr einleuchtet. Das nämlich, übrigens das ist wirklich interessant, dass wir eigentlich denken, sowohl im Alltagsverständnis als natürlich auch in der Philosophie, dass die Zeit eine Art von Universalkategorie sei. Ja? Entweder gehört sie zum Menschen oder zur Natur, aber Zeit ist einfach da, unwandelbar. Und wenn man nochmal zurückgeht zu Lauer, dann sieht man, dass es eben nicht stimmt. Und auch zu Elias, was die Soziologen teilen, ist die Idee, dass Zeit in der Gesellschaft entsteht, die Zeithorizonte, die Zeitmuster, die Zeitwahrnehmung, die wird sozial konstituiert. Die ändert sich von Gesellschaft zu Gesellschaft mit ganz unterschiedlichen, auch die wird dann natürlich habitualisiert. Wir haben gewisse Begriffe von Vergangenheit und Zukunft, auch von Biografie zum Beispiel, auch von der Abstimmung unseres eigenen Lebens mit einer kosmischen Zeit, vielleicht mit einer Einszeit oder so. Und die sind alle kulturell variabel. Die Art und Weise, wie Menschen in die Welt und in die Zeit gestellt sind, ändert sich radikal. Ich glaube übrigens, wie man in die Welt gestellt ist, ist wie man in die Zeit gestellt ist. Das ist ja eine Idee von Heidegger. Aber das sieht man alles mit Kant nicht. Also ist Kant nicht brauchbar, jedenfalls für meine Soziologie der Beschleunigung. Newton, da werden Sie sagen, ist kein richtiger Philosoph, okay. Aber Newton passt gut zu Kant, weil bei Newton sozusagen Zeit, jedenfalls nach meinem Laienverständnis, eben nichts Inneres ist, was dem Menschen zukommt, sondern ein absoluter Behältnis der äußeren Natur. Es gibt sowas wie die absolute Zeit, unwandelbar, alle Prozesse vollziehen sich in der Zeit, kann ich aber auch keine Veränderungen von Zeit modellieren. Ganz abgesehen davon, dass ich dann nicht wüsste, ob Kant oder Newton rechnet. Das habe ich mir im Auto vorgeworfen, bittere Vorwürfe, wieso habe ich nicht Husserl genommen? Den hätte man natürlich auch, weil das Husserl-Archiv da ja mit beteiligt ist. Husserl und auch die Phänomenologie haben natürlich ebenfalls sehr interessante Zeitkonzepte entwickelt. Immerhin habe ich Heidegger noch aufgeführt mit der Idee, Sie wissen, Sein und Zeit, mit der Idee, dass die Zeitlichkeit des Daseins im Wesentlichen fundiert ist, erstaunlicherweise unterscheidet er ja auch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und sagt, die Zukunft ist die entscheidende Dimension, weil im Vorlaufen zum Tode mit der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit beginnt und definiert und wird bestimmt die Zeitlichkeit des Menschen und des Daseins. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz seltsamer Zeitbegriff, mit dem man als Soziologe auch nicht sonderlich weit kommt. Und außerdem ist es, glaube ich, ich habe dann seine Zeit natürlich ziemlich intensiv studiert und ich finde schon, dass es stimmt, dass er eigentlich abbricht, der Heidegger, da, wo er wirklich versucht zu bestimmen oder wo er bestimmen sollte, was Zeit sei. Und dann gibt es noch MacTaggart und dann hat Beery da in die Auseinandersetzung eingegriffen und mein Ergebnis dieses Studiums war, okay, die Philosophen wissen auch nicht, ob Zeit etwas Reales oder etwas Irreales ist. Ja, da streiten sie dann sehr leidenschaftlich drum. MacTaggart hat glaubt, einen Beweis geführt zu haben, dass Zeit nichts Reales sein kann, weil diese A- und B-Reihen in einem spezifischen Verhältnis stehen. Daher spare ich Ihnen das jetzt auch. Mein Ergebnis ist, Die Zeitbegriffe der Philosophie sind komplett heterogen. Man kann gar nicht genau sagen, wie eigentlich der Heideggersche Begriff sich zum Kantschen Begriff, zum Newtonschen Begriff, zum McTaggartschen Begriff verhält. Sie sind inkommensurabel, das heißt im Wesentlichen dasselbe, das heißt also Äpfel mit Birnen vergleichen. Die handeln offenbar von unterschiedlichen Phänomenen. Sie sind zum großen Teil aber auch inkompatibel. Also Kant und Newton können eigentlich nicht beide recht haben. Und aber die elementarsten Grundfragen, an die man sich als Soziologe dann anschließen könnte, sind ungeklärt, nämlich ob Zeit real ist, das ist die McTaggart-Debatte, ob sie eine Eigenschaft des Universums oder nur der menschlichen Erfahrung oder Anschauung ist, ob sie subjektiv den Menschen eignet als Individuen oder ob sie soziales Konstrukt und damit sozial konstituiert ist. Und wenn man dann noch Einstein hinzuzieht, der zwar kein Philosoph, sondern Physiker ist, aber die Idee der Relativität der Zeit zur Bewegung und zum Raum natürlich sowieso und zur Gravitation wirft philosophische Probleme auf, die komplett ungeklärt sind für uns als Menschen. Also, wenn Sie armer Soziologe sind, der sowas wie die Veränderung der Zeitstrukturen in der Gesellschaft untersuchen will, finde ich, können Sie mit der Philosophie nicht wahnsinnig viel anfangen. Wir sind zurück bei Augustinus. Quid enim est tempus? Ich glaube, die Engländer würden sagen, what the fuck is time? Also jedenfalls, was ich gut finde bei Taboni, der sagt, das Problem mit der Zeit ist, also entweder geht es an wie wir jetzt, wenn Sie mir gefolgt sind, Ihnen auch, man fällt in die Enigma-Falle. Zeit ist komplett rätselhaft. Also irgendwie, je länger man darüber nachdenkt, umso wahnsinniger wird man damit. Oder man landet in der Selbstevidenzfalle, dass man sagt, ja, wo ist das Problem? Zeit ist einfach da, Zeit ist das Natürlichste der Welt. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe die Idee nicht aufgegeben, mein Beschleunigungsbuch zu schreiben. Ich habe beschlossen, es ohne Fundament zu machen. Nicht als, sozusagen, nicht weil ich ein Post-Rorty oder postmoderner Soziologe sein will, das ganz bestimmt nicht, sondern weil ich mir überlegt habe, na gut, den Physikern, also ich meine, den Physikern geht es auf der anderen Seite ja auch nicht besser. Wir wissen auch nicht, was Materie ist. Wenn ich ein Haus bauen will, werde ich nicht fragen, was denn eigentlich Materie ist. Da könnte ich auch auf die Idee kommen, um so ein solides Gebäude zu errichten, muss ich erstmal klären, was die Atome sind. Da habe ich schon Probleme. Und dann sagen wir den Physiker, ja, da gibt es dann Quarks und Leptonen. Das mag falsch sein, aber die Experten können es nachher korrigieren. Und die haben dann nur noch die Tendenz zu existieren. Wir wissen nicht mehr genau, ob sie existieren oder nicht. Und letzten Endes ist es völlig egal, wenn ich ein Haus bauen will oder ein Auto reifen oder sonst was. Also habe ich beschlossen, ich mache jetzt meine Soziologie der Beschleunigung und schließe mich Wikipedia an. Der erste Satz dort lautet, Zeit ist eine physikalische Größe. Also habe ich mir gedacht, schön, Beschleunigung ist auf jeden Fall auch eine physikalische Größe. Gut, genau genommen müsste ich jetzt noch herleiten, wieso man von Goethe und Shakespeare so auf und Kant, nein, und Nietzsche und Marx und Engels auf Beschleunigung kommt. Aber ich glaube, was diese ganzen Zitate teilen, ist die Wahrnehmung, dass sich Zeitstrukturen in Richtung auf eine Beschleunigung verändern. Was das genau heißt, dazu komme ich noch. Gut, was ich also machen will, ist jetzt meinen soziologischen Beschleunigungsbegriff sauber herzuleiten und so zu definieren, weil das ist mir schon wichtig, weil ich werde immer wieder gefragt, permanent gibt es Leute, die sagen, der Rosa hat einen völlig falschen Beschleunigungsbegriff, der fasst Phänomene darunter, die man nicht als Beschleunigung beschreiben kann. Und heute Abend will ich den definitiven und endgültigen Beweis führen, dass natürlich alles, was ich unter Beschleunigung fasse, auch als Beschleunigung zu verstehen ist. Die Physik, die Schulphysik. Ja, möglicherweise graus jetzt den Physikern, aber die Schulphysik definiert Beschleunigung im Hinblick auf Fortbewegung. Ja, unter Einbeziehung von Weg, dann ist S, also der Weg sozusagen, ein halb AT Quadrat, ein halb mal die Beschleunigung mal T zum Quadrat und daraus kann ich dann A ist Beschleunigung, definieren als 2S durch T Quadrat oder wenn man es über die Geschwindigkeit macht, dann ist Beschleunigung Geschwindigkeit durch Zeit. Falls Sie kein Physiker sind, muss ich das nicht beunruhigen, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist das da. Beschleunigung lässt sich definieren, also gut, ich gebe Ihnen die Definition gleich, als Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Das ist jetzt ein Abstraktionsschritt, für den ich selber verantwortlich bin, weil ich habe das sozusagen aus dieser Formel abgeleitet, weil in der physikalischen Formel, die Sie da stehen haben, ist es natürlich Weg, also die Menge, die sich steigert pro Zeiteinheit, ist der Weg, ja, von 10 Stundenkilometer auf 20 Stundenkilometer zum Beispiel. Ja, da sehen Sie, 20 Kilometer pro Stunde versus 10 Kilometer pro Stunde. Das ist eine Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Bei der üblichen verkehrstechnischen Fortbewegung sind es Stundenkilometer, also wir rechnen mit Kilometern und Stunden. Und Beschleunigung ist eine Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Das sehen Sie auch bei, wenn ein Auto von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden beschleunigt oder so. Das ist, das war die obere Formel mit A gleich V durch T. Aber jedenfalls ist die Idee bei der, okay, wenn es von 0 auf 100 beschleunigt, dann bedeutet das sozusagen, es kann am Endprodukt, wenn es in 3,9 Sekunden da oben ist, dann kann es 100 Kilometer pro Stunde zurücklegen. Nach 2 Sekunden konnte es eben dann entsprechend weniger, ich weiß es nicht, je nachdem wie die Autos beschleunigen, das ist ja kein linearer Prozess, ändert sich das. Aber die Idee ist ganz einfach, Beschleunigung ist eine Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Wenn das sich halten lässt, dann glaube ich, kann nichts mehr schief gehen. Meine These war dann, also das Problem ist jetzt für die Soziologie, dass sie in der Soziologie seit langem und eben auch in der Kultur, bei Nietzsche und bei Heidegger und bei allen, die ich zitiert habe, finden sie die Idee, dass sich da was beschleunigt. Das Problem ist, auch in der soziologischen Fachliteratur, in der politikwissenschaftlichen und in allen anderen, dass man nicht genau weiß, was sich beschleunigt. Man liest da die unglaublichsten Sätze. Die Geschichte wird schneller, die Kultur wird immer schneller, die Gesellschaft beschleunigt sich. Manche sagen sogar, ich komme darauf zurück, die Zeit selber beschleunigt sich. Und ich habe gedacht, das kann auch irgendwie nicht sein. Also erstens glaube ich bis heute nicht, dass die Zeit sich beschleunigt. Darauf komme ich gleich. Aber ich dachte, wir brauchen ein sauberes Verständnis davon, was sich eigentlich beschleunigt und in welchem Verhältnis die Dinge zueinander stehen. Und meine Idee ist, dass man drei Beschleunigungsprozesse unterscheiden muss. Das erste ist technische Beschleunigung. Das ist jetzt sozusagen der konventionelle Teil meines heutigen Vortrags. Beschleunigung von Transport, Kommunikation und Produktion. Das ist, an das würden Sie auch denken, wenn Sie über das Tempo des heutigen Lebens nachdenken. Und wenn Sie das jetzt mit meiner Definition machen, Mengensteigerung pro Zeiteinheit, dann bedeutet das Transportbeschleunigung mehr Kilometer pro Stunde. Da kann man sich jetzt fragen, ob es auf die Spitzengeschwindigkeiten ankommt oder auf die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich glaube, es kommt, wenn man es ganz sauber machen will, auf die durchschnittliche Geschwindigkeit der durchschnittlich pro Zeiteinheit, zum Beispiel pro Stunde, in der Welt bewegten Dinge und Güter und Menschen. Und das ist ein bisschen schwer empirisch nachzuweisen, aber es gibt gute Gründe dafür zu sagen, und deshalb, also sozusagen die Dynamik nimmt zu, das Tempo, mit dem sich Menschen und Dinge zu jedem Zeitpunkt in der Welt bewegen, steigt immer mehr, die kinetische Energie, wie Sloterdijk mal gesagt hat, nimmt zu. 300.000 Menschen sollen jederzeit über den USA sich in der Luft befinden. Meine These ist, dass Beschleunigung bedeutet, das ist ganz wichtig, Beschleunigung bedeutet das immer schnellere in Bewegung setzen der materiellen, also an dem Punkt heißt es jetzt der materiellen Verhältnisse. Später kommen noch die sozialen und die geistigen Verhältnisse hinzu. Beschleunigung der Kommunikation bedeutet, dass man mehr Zeichen oder Informationen pro Stunde übertragen kann, zum Beispiel im Computer abrufen oder so etwas. Sie können in Sekundenbruchteilen mit den USA oder sonst wo kommunizieren, wo sie sonst ganz lange gebraucht hätten, wenn sie Brieftauben oder Boote oder sowas schicken. Und Produktionsbeschleunigung, die industrielle Revolution, die digitale Revolution, das waren gewaltige Beschleunigungen der Herstellung von Gütern und in geringem Maße auch von Dienstleistungen. Und das heißt eben, man kann jetzt viel mehr Güter pro Stunde oder pro Tag herstellen. Das können Sie sich eigentlich an jedem Beispiel klar machen, egal was Sie produzieren, Kleider oder Laptops oder so etwas. Ich finde Bücher ganz instruktiv. Wenn Sie im Mittelalter ein Buch herstellen oder vervielfältigen wollten, dann mussten Sie es abschreiben. Wenn Sie es 1986, als ich angefangen habe zu studieren, tun wollten, dann mussten Sie es kopieren, jede einzelne Seite umdrehen. Hat immer noch, wenn es dick war, eine Stunde gedauert oder so. Heute laden Sie es down. Also wie viele Bücher können Sie pro Tag vervielfältigen? Da sehen Sie sozusagen eine gewaltige Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Also technische Beschleunigung ist die erste Form der Beschleunigung in der Moderne. Dann gibt es eine zweite, nämlich die Beschleunigung des sozialen Wandels. Und das ist kategorial was anderes. Ja, hier geht es mir um die Steigerung von Veränderungsraten. Das führt dann zu dem, was Hermann Löwe Gegenwartsschrumpfung nennt. Stabilitätszeiträume werden kürzer. Ja, die durchschnittliche Dauer, in der oder für die eine Sache Bestand hat. Jetzt können Sie, wenn Sie Alltagsevidenzen suchen, das überall finden. Ja. Die durchschnittliche Dauer, die eine Telefonnummer Bestand hat, ja, sinkt irgendwie ständig. Wenn Sie noch von Hand Adresskalender führen, dann kennen Sie das Problem, dass man permanent die Telefonnummer durchstreichen muss, weil X oder Y jetzt wieder eine andere hat. Das heißt, in immer kürzeren Abständen sozusagen, das ist Gegenwartsschrumpfung. Ja. Die Dauer, in der zu dieser Person diese Telefonnummer geht, wird immer geringer. Das ist jetzt ein ganz verqueres Beispiel, aber die Idee ist, dass in allen Lebenssphären, das ist fast die These, oder in fast allen Lebenssphären, in den aggregierten Lebenssphären oder Gesellschaftssphären, die Bestandsdauer, die durchschnittliche Bestandsdauer, abnimmt. Die Stabilitätszeiträume nehmen ab. Löbe nennt das Gegenwartsschrumpfung, weil er sagt, Vergangenheit ist das, was nicht mehr gilt, Zukunft ist das, was noch nicht gilt und Gegenwart ist der Zeitraum dazwischen. Und nur in diesem Zeitraum ist zum Beispiel Erfahrung von Wert für die Erwartung. Ja. Ich weiß, wie ein Studium abläuft, weil ich habe selber studiert. Das gilt nur für die Gegenwart der Gültigkeit einer bestimmten Studienordnung. Ja, da kann man auch massive Gegenwartsschrumpfung feststellen, weil Studienordnungen nur noch eine ganz kleine Halbwertszeit haben. Also die Idee ist, dass die Halbwertszeit des Wissens sinkt. Und an der Stelle kriege ich immer Ärger mit den Lateinlehrern oder den Philologen, die sagen, also in Latein gibt es keine sinkende Halbwertszeit des Wissens. Mit den Philologen vielleicht nicht, aber für Lateinlehrer schon. Die lehren seit ein paar hundert Jahren im Wesentlichen das Gleiche. Und ich meine auch nicht solches Spezialwissen, sondern ich meine wirklich das Weltwissen. Das Wissen darüber, wie man Dinge tut, wer mit wem zusammen ist, welche Assoziationsmuster es gibt und so weiter. Das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Also, Beschleunigung des sozialen Wandels bedeutet, dass die Veränderungsraten der Gesellschaft steigern. Deshalb kommt es zu sowas wie Gegenwartsschrumpfung in den Assoziationsmustern, in den Praxis- und den Wissensformen. Wenn man das als Mengensteigerung pro Zeiteinheit definieren will, kann man sagen, zum Beispiel Modewellen werden immer kürzer. Ja? Wie viele Modenwellen pro Jahr oder Jahrhundert? Hängt jetzt davon ab, welche Moden Sie meinen. Wenn Sie Kleidermoden nehmen, dann haben wir inzwischen in Paris, natürlich wird man sagen, da gibt es irgendwann mal einen logischen Endpunkt. Aber in Paris gibt es inzwischen Haute-Couture-Läden, die wirklich jede Woche ihre komplette Kollektion rausschmeißen. Samstag, kurz vor Geschäftsschluss, kommt alles auf den Boden, weil das Zeug raus muss. Montag kommt neue Ware. Da sehen Sie sozusagen bei der Verdichtung von Modewellen Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Sie können auch gucken, wie viele Organisationsreformen pro Jahrzehnt, zum Beispiel im Hochschulwesen oder Schulwesen, sich finden lassen. Im Prinzip auf individuelle Lebensführung kann man gucken, wie lange die durchschnittliche Dauer eines Lebensabschnittspartners geworden ist oder wie lange Beschäftigungsverhältnisse pro Arbeitsleben dauern. Da käme, weil vorhin jemand gefragt hat, Richard Sennett ins Spiel, der eben sagt, noch um 1960 haben ganz viele, sogar die Mehrzahl der Beschäftigten, wenn sie angefangen haben bei Renault oder Siemens oder Ford zu arbeiten, erwartet, dass sie das bis ans Ende ihres Berufslebens tun, jedenfalls tun können. Heute wechselt der durchschnittliche akademisch gebildete amerikanische Arbeitnehmer mindestens 11-mal seine Arbeitsstelle. Ja, das ist Gegenwartsschrumpfung. Die durchschnittliche Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses sinkt. Und schließlich dritte Form, Beschleunigung des Lebenstempos. Das ist die Reaktion auf das Gefühl, dass Zeit knapp wird. Ja, Menschen haben nämlich das Gefühl, dass sie schneller handeln müssten. Wir versuchen, so definiere ich es, die Zahl der Handlungs- oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit zu steigern. Vielleicht klingt es kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ich meine, Menschen in der Moderne versuchen an einem Tag oder an einem Jahr oder in ihrem Leben mehr Dinge zu tun und zu erleben. Das ist im Prinzip die Reaktion auf das Gefühl, dass uns das Zeit ausgeht, dass Zeit knapp wird. Und wie machen wir das? Durch Handlungsbeschleunigung. Wenn ich schnell rede, kann ich mehr Sinn unterbringen bis zum Ende der Zeit. Er hat aber ein paar negative Nebenfolgen. Aber wir machen dann solche Sachen wie Fast Food statt selber kochen, Speed Dating, das ist sehr beliebt, oder Power Naps. Ja, machen Sie Ihren Mittagsschlaf, aber machen Sie nur 20 Minuten. Wenn der Bleistift aus der Hand fällt, sollten Sie wieder aufspringen, weil die Idee ist sozusagen, dann kriegen Sie mehr unter, mehr geschafft in einem Tag. Ich habe da, glaube ich, schon am Dienstag noch die Quality Time mit Kindern erwähnt oder das Drive-Thru-Funeral oder so. Also es gibt 1000 Formen, wie man versuchen kann, durch schneller machen mehr Dinge in einen Tag zu kriegen. Das klingt vielleicht lustig, aber ehrlich gesagt, wir machen das ständig. Wir haben immer das Gefühl, Zeit ist knapp, ich bin schon spät dran und deshalb versuche ich schneller zu machen, ja, schneller zu fahren, schneller zu laufen. Manche versuchen das zu messen, Robert Levine, indem er die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit untersucht in Innenstädten. Oder, ist auch interessant, ein norwegischer Kollege hat die durchschnittliche Redegeschwindigkeit bei Haushaltsdebatten in norwegischen Parlamenten untersucht. Ja, weil man muss erstmal eine Handlung finden, die im Wesentlichen gleich bleibt. Und hat gesagt, na, das ist gar nicht immer das gleiche. Parlament, Haushaltsdebatte, immer gleicher Zeitraum. Hat 25% zugenommen seit, glaube ich, 1950 oder so. Wir machen schneller, wir versuchen Pausen und Leerzeiten wegzulassen. Ja, man kommt mit der letzten Straßenbahn zum Vortrag zum Beispiel, damit man nicht Zeit verliert. Da kann man nämlich mehr tun, vorher noch einen Anruf tätigen oder so. Und Multitasking ist auch ganz beliebt. Ja, man kann mehrere Dinge gleichzeitig tun. Zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich erinnere mich, 2004, war ich in New York und dachte, Mann, wie bekloppt sind denn die? Jetzt laufen die mit dem Kaffee durch die Straßen. Ja, Coffee to go. Das war ja nicht echt undenkbar und man denkt ja immer, unsere kulturellen Barrieren werden sowas doch hoffentlich verhindern. Aber inzwischen mache ich das natürlich auch. Oder ein Beispiel, das ich auch am Dienstag schon benutzt habe, wenn, fragen Sie sich selber, ob es nicht so ist. wir haben inzwischen das Gefühl, nur telefonieren reicht nicht. Das ist ganz seltsam, in ganz kurzer Zeit hat sich unser Habitus verändert. Beim Telefonieren kann man doch ein bisschen nebenher surfen oder so. Okay. Hat manchmal für beide schreckliche Konsequenzen. Wenn Sie nicht surfen, gießen Sie die Blumen oder wischen Sie Staub oder so. Also Multitasking ist die dritte Form. Die Idee ist jetzt, also Steigerung der Zahl an Handlungs- oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit bedeutet Mengensteigerung pro Zeiteinheit. Und deshalb, das ist der Beweis, den ich erbringen wollte, sind alle drei der von mir thematisierten Formen, technische Beschleunigung, Beschleunigung des sozialen Wandels, Beschleunigung des Lebenstempos, unter einen einzigen Beschleunigungsbegriff zu bringen. Mengensteigerung pro Zeiteinheit. So, jetzt habe ich ein bisschen, das sieht nur kompliziert aus, das ist relativ leicht nachvollziehbar. Das Problem ist nur, dass mir schon wieder die Zeit wegläuft. Also, schneller reden. Ja, ich, sagen Sie das nächste Strichchen. Gut, also, wie kann man sozusagen, das ist nur noch mal ein Bild, das deutlich machen will, was ich schon getan habe. Beschleunigung heißt ja, dass die Menge pro Zeiteinheit steigt, und was mich interessiert als Soziologe sind historische Veränderungen, weil es eine moderne Theorie oder Diagnose sein soll. Und die Idee ist, in der Moderne finde ich alle drei Beschleunigungsformen, und T1, T2 sind deshalb als historische Zeitpunkte definiert. Und da kann ich natürlich sowas wie Transportbeschleunigung feststellen, wenn ich da 1900 und 1950 hinschreibe. Ich kann feststellen, dass die Jobs pro Arbeitsleben steigen. Da kann man sich dann erbittert streiten, für wann das eigentlich gilt. Für 1960 und 2000 gilt es jedenfalls. Und man kann, wobei das nicht so leicht zu messen ist, aber man kann sagen, okay, zwischen, sagen wir mal, 1850 und 2011 steigt die Zahl der unternommenen Handlungsepisoden pro Zeiteinheit oder auch der getätigten kommunikativen Interaktionsvorgänge pro Zeiteinheit. Und übrigens, das Erstaunliche ist, das Problem, was mich in die Beschleunigungssoziologie geführt hat, war die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass uns die Zeit wie ein Rohstoff ausgeht, dass Menschen das Gefühl haben, Zeit ist knapp. In der Moderne steigt dieses Gefühl fast ununterbrochen. Das kann man mit dem Mittel der empirischen Soziologie ganz gut zeigen. Wenn wir doch so super effizient im Zeitsparen sind, und diese Frage werde ich Ihnen jetzt ebenso sauber beantworten, glaube ich. Diese Kurve ist nicht ganz sauber, muss ich zugeben. Gemeint sind das exponentielle Wachstumskurven. Es ist wichtig, sich das mal klar zu machen, dass wenn diese Beschleunigungslogik stetige Prozesse betrifft, dann kriegt man sowas wie ein exponentielles Wachstum. Ne? Wir kennen sowas zum Beispiel wenn Sie sich gucken, wie sich Krebszellen entwickeln, unglücklicherweise, die fängt langsam an und dann geht es immer schneller, bis der Organismus tot ist, das hört auch nie auf. Aber die Entwicklung der Arten auf der Erde, das ist so eine ähnliche Kurve, ja? Die ersten paar Milliarden Jahre und dann viele Millionen Jahre passiert fast nichts, dann nur ein bisschen was und dann plötzlich explodiert es. Oder die Entwicklung der Zivilisation, wenn sie nach technischen Fähigkeiten gehen, ne, die ersten viele 100.000 Jahre oder so passiert fast nichts und dann geht es ganz plötzlich im letzten Abschnitt ganz schnell, und auch das Bevölkerungswachstum auf der Erde hat häufig diese Form. Und jemand hat auch nachgerechnet, dass die Zahl der versandten E-Mails pro Tag exakt so eine exponentielle Wachstumskurve hat. Die meisten dieser Kurven flachen dann irgendwann wieder ab und gehen in Sättigungskurven über. Aber die Logik, Mengensteigerung pro Zeiteinheit, produziert solche Kurven, wenn sie es mit stetigen Prozessen zu tun haben. Was heißt stetiges Prozess? Das heißt, wenn ich sozusagen das ununterbrochen ausführe, also wenn ich ununterbrochen im Auto fahre und das Auto wird immer schneller, dann ist natürlich die Gesamtmenge der zurückgelegten Kilometer irgendwann gigantisch. Bloß ist Autofahren oder kommunizieren oder Dinge produzieren kein stetiger Prozess. Nichts von dem tun wir ja ununterbrochen. Manche Leute reden ununterbrochen, aber mal davon abgesehen, es sind alles keine stetigen Prozesse. Ja? Also das heißt, und jetzt kommt der interessante Punkt, genau genommen gibt es keinen Grund, warum wir da Mengenwachstum haben müssten. Wenn wir kein Mengenwachstum haben, dann sinkt einfach der Zeitverbrauch. Also wenn ich pro Tag 5 Kilometer zur Arbeit gehen muss und wieder zurück, ne? dann kommen Sie auf die Idee, jetzt kommen wir auf das. 5 Kilometer gehen muss und wieder zurück, wenn ich das zu Fuß tue, brauche ich dafür eine Stunde. Wenn ich es mit dem Fahrrad tue, brauche ich dafür, wobei Fahrrad ist ein schlechtes Beispiel, das ist selber eine moderne Erfindung, wenn ich es mit dem Pferd tue, brauche ich dafür vielleicht 20 Minuten oder so. Wenn ich es mit einem Personenwagen in der Stadt tue, 5 Kilometer, wie lange brauche ich dann? 10 Minuten oder so. Wenn ich es mit dem ICE tue, brauche ich nur noch eine Minute. Wobei ich das, lassen wir jetzt mal die Details weg. Also die Idee ist, wenn die Menge gleich bleibt, dann sinkt der Zeitverbrauch dafür. Wenn ich in der Woche ein Buch vervielfältigen muss, dann, wenn ich es abschreiben muss, dann kriege ich es kaum hin, ja, weil ich halt dann 7 mal 70 Stunden oder so brauche. Wenn ich es kopiere, brauche ich schon wesentlich weniger Zeit. Und wenn ich es downloade, brauche ich nur noch ein paar Sekunden oder von mir aus eine Minute. Das heißt, Sie sehen hier, Beschleunigung muss gar nicht Mengenwachstum heißen, es kann auch einfach sinkender Zeitverbrauch heißen. Und das ist immer die Idee, bei jeder neuen technologischen Beschleunigung haben wir genau diese Vorstellung. Ja? Ich spare wahnsinnig viel Zeit ein. Ja? Ich setze Zeitressourcen frei. Statt dass ich eine Stunde laufen muss, brauche ich nur noch 10 Minuten oder 5 Minuten. Damit habe ich 55 oder 50 Minuten freier Zeitressourcen gewonnen. Das gilt für fast alles, was wir tun, gilt diese Idee. Ich habe hier Uchronie hineingeschrieben, weil das so in dem Buch heißt. Da versuche ich am Anfang eine Geschichte zu erzählen, eine Welt zu entwerfen, in der die Menschen genau so leben. Sie haben einen bestimmten, man könnte das als bedarfsdeckende Lebensform verstehen. Sie haben bestimmte Mengen, sie wollen bestimmte Strecken zurücklegen, sie wollen ihre Kleider in einem bestimmten Rhythmus waschen, sie wollen bestimmte Zahl von Kommunikationen tätigen, aber die bleiben gleich und die Technik wird immer besser. Deshalb gewinnen sie Zeit im Überfluss. Wir dachten eigentlich, das Time Magazine 1974 hatte noch eine Headline, das war vermutlich das letzte Mal, dass man sowas denken konnte. The Time Problem Ahead. Und da stand, die These war, die Menschen werden ein riesiges Zeitproblem kriegen. Die Gesellschaft kriegt ein riesiges Zeitproblem. Und wissen Sie, was das angebliche Zeitproblem war? Dass wir nicht wissen, was wir mit der Zeit tun sollen. Die haben gesagt, da steht wirklich ein Time Magazine in der Titelgeschichte. Die Zeitgewinne sind so gigantisch, dass die Leute nicht mehr wissen, was sie tun müssen. Sie brauchen für nichts mehr viel Zeit. Und das, die große Frage ist jetzt, wieso ist es eigentlich nicht so gekommen? Und die Antwort sehen Sie hier auf dieser Folie. Weil, jetzt kommt eigentlich wieder die alte Logik, weil wir eben auch die Mengen gesteigert haben. Ja? Und jetzt kommt die Frage nach dem Verhältnis von Mengensteigerung und Geschwindigkeitssteigerung. Das ist das Entscheidende. Wenn ich, also okay, ich sage Ihnen jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Formeln, die Idee ist einfach, weil Sie können, das Spiel ist wirklich immer wieder das Gleiche. Am besten mache ich es per E-Mail, das ist mein Lieblingsbeispiel. Eine E-Mail zu schreiben bedarf nur halb so viel Zeit wie einen Brief zu schreiben. Ja, wenn Sie sozusagen das eintüten und das zur Post bringen und so mit berücksichtigen, dann kommt es ungefähr hin. Vielleicht ist sogar der Zeitgewinn noch ein bisschen höher, ist aber jetzt egal. Sagen wir mal die Hälfte der Zeit. Wenn ich also 10 Kommunikations- oder 10 Nachrichten pro Tag verschicke und ich habe das früher als Briefe getan, habe dafür eine Stunde gebraucht, dann brauche ich dafür heute eine halbe Stunde. Das ist genau diese Logik. Ja, 30 Minuten freigesetzt. 10 Briefe brauchen eine Stunde. Da muss ich schon ziemlich schnell gewesen sein. 10 E-Mails brauchen eine halbe Stunde. Habe ich 30 Minuten freier Zeit gewonnen. Super. Warum funktioniert es nicht so? Wenn Sie E-Mail benutzen, werden Sie sicher wissen, dass E-Mail nicht gerade ein Zeitsparer ist. Ich meine, E-Mail ist der größte Zeitfresser in den Berufen, in den Betrieben, an den Unis und sonst wo. Und warum? Weil wir natürlich nicht 10 E-Mails schreiben, wenn wir früher 10 Briefe geschrieben haben. Würden wir 20 E-Mails schreiben pro Tag und lesen, dann bräuchten wir wieder eine Stunde. Ja, wir haben jetzt zwar die Geschwindigkeit verdoppelt, aber dummerweise auch die Zahl, die Mengenwachstum. Das ist genau der Punkt, wo die beiden Linien sich kreuzen. De facto ist es aber so, dass die allermeisten Leute, wenn sie früher 10 Briefe geschrieben haben, heute 40 oder 50 oder 60 oder 70 E-Mails pro Tag lesen und schreiben. Und deshalb sozusagen kommen sie jetzt unter Zeitdruck. Sie müssen beschleunigen. Ich kann nicht mehr so lange nachdenken über jeden einzelnen Interaktionspartner. Und so habe ich früher argumentiert, inzwischen sage ich, da war sogar noch ein Denkfehler drin. Weil nämlich ja behauptet, bei 20 E-Mails statt 10 Briefen würde sich das Lebenstempo nicht ändern. Ich hätte weder das Gefühl, dass ich zu viel Zeit hätte oder mehr Zeit, noch habe ich das Gefühl, dass ich weniger Zeit habe. Aber ich muss ja jetzt über 20 Dinge nachdenken. Ich muss an 20 Menschen denken, mit denen ich kommuniziere, wenn ich früher nur an 10 dachte. Ich muss 20 Entscheidungen treffen, wenn ich früher nur 10 Entscheidungen getroffen habe. Das heißt, schon da, wo die beiden Linien sich schneiden, entsteht vermutlich das Gefühl einer Zeitknappheit. Weil ich dann, wenn ich doppelt so viele E-Mails schreibe, das zwar technisch genauso schnell machen kann wie vorher, aber in der Form der Belastung eben nicht. Aber de facto finden wir eben, dass das Mengenwachstum über dem Geschwindigkeitswachstum liegt. Ja? Und das ist mit diesen beiden Zahlen hier zum Ausdruck gebracht. Da, wo die Beschleunigungsrate über der Wachstumsrate liegt, also sagen wir mal Verdoppelung der Geschwindigkeit ich kann jetzt in einer halben Stunde schreiben, wo ich früher eine Stunde brauchte, für 10. Und das Mengenwachstum ist tiefer, also es ist von 10 auf 15 gewachsen. Da würde ich immer noch ein bisschen freie Zeitressourcen gewinnen. Dann könnte ich mein Lebenstempo verlangsamen, ich muss nicht mehr hetzen, ich kann mir Zeit lassen, weil ich Zeit gewonnen habe. Das ist das, was mit 1 geschrieben ist. Das ist der große Traum. Bei jeder neuen Technologie träumen wir diesen Traum aufs Neue. Auch beim Handy und bei 1000 anderen Sachen und beim schnellen DSL-Anschluss. Immer ist die Idee, Jetzt kann ich Zeit gewinnen. Ja? Jetzt fängt das an, was hier mit der 1 ausgedrückt ist. Ja? Ich bin schneller als das, was sozusagen an Belastungsmengen steigt. Was an Belastungsmengen steigt. Aber de facto haben wir jedes Mal Zustand 2 verwirklicht. Ja? Wir schreiben viel mehr Mails, als wir früher Briefe geschrieben haben. Und jetzt das Gleiche gilt für Fortbewegung. Klar geht es mit dem Auto schneller als zu Fuß. Aber kaum haben wir die Dinger entwickelt, sind die Menschen ins Grüne gezogen. Ja? Ganz weit weg, statt 5 Kilometer fahren sie jetzt 70, 80 Kilometer. Manche pendeln 3, 4, 5, 700 Kilometer. Das Gleiche mit den Kleidern. Klar, die Waschmaschine wäscht. Der Aufwand, den wir selber betreiben müssen, ist winzig. Dafür wechseln wir die Kleider jetzt jeden Tag. Und ich weiß nicht, was sie noch so alles tun. Aber die Logik ist wirklich immer die gleiche. Bei fast allen Technologien, die Wachstumsraten, die Zahl der Möglichkeiten, die Zahl der Güter, mit denen wir uns umgeben, die Zahl der Interaktionspartner, ist schneller gewachsen als die Beschleunigungsraten. Und deshalb leben wir in einer Gesellschaft, die alle drei Dinge gleichzeitig realisiert hat. Ja? Technische Beschleunigung, Beschleunigung des sozialen Wandels und Beschleunigung des Lebenstempos. Die Beschleunigung des Lebenstempos kommt durch die Wachstumsraten in Gang. Soziale Beschleunigung heißt, also übrigens die Pfeile dazwischen bedeutet, dass das ein sich selbst antreibendes Spiel geworden ist. Die technische Beschleunigung erlaubt uns eben nicht nur Dinge schneller zu tun, sondern sie treibt auch den sozialen Wandel an. Die Veränderungsraten steigen durch technische Beschleunigung auf verschiedene Weise. Denken Sie daran, wie Internet oder Auto unsere Praktiken, unsere Assoziationsmuster, sogar unsere Landschaft verändern, neue Berufsformen hervorbringen. Aber denken Sie auch daran, dass zum Beispiel, wenn man bei CNN oder anderswo die News-Ticker hat, ja, das ist nur eine technische Änderung. Die berichten eben jetzt alle eigentlich ununterbrochen über Veränderungen in der Welt. Das heißt ja nicht, dass die Welt sich schneller ändert. Theoretisch stimmt es, praktisch stimmt es natürlich nicht, weil das heißt, dass Politiker jetzt in Sekundenschnelle reagieren müssen auf das, was über den News-Ticker kommt. Und an der Börse erst recht, da handeln inzwischen die Computer für die Menschen. Die meisten Investitionsentscheidungen werden inzwischen von Maschinen getroffen. Das heißt, die technische Beschleunigung treibt den sozialen Wandel an. Der soziale Wandel verursacht für die Subjekte das Gefühl, dass sie auf rutschenden Abhängen stehen, wie meine Lieblingsmetapher lautet. Dass wir immer schneller laufen müssen, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Und deshalb, weil die Zeit knapp wird, fragen wir nach neuen technischen Beschleunigungsmöglichkeiten. Ja, und damit haben sie diese Spirale in Gang, von der ich glaube, dass sie das Herz der Moderne ist, das Kernstück. Modernisierung in Asien, wie in Europa, in Lateinamerika, wie in Persien, bedeutet immer diese Form der Beschleunigung, ist meine Lieblingsthese. Es heißt nicht immer Individualisierung, es heißt nicht immer funktionale Differenzierung, aber es heißt immer soziale Beschleunigung und das heißt, das immer schnellere in Bewegung setzen der materiellen, sozialen und geistigen Welt oder Verhältnisse. Dazu gibt es wie lange darf ich denn noch? Also wahrscheinlich gar nicht mehr. Also nur ganz kurz, ich mache noch einen Punkt, dann bin ich fertig und nicht diesen Punkt, weil das will ich heute gar nicht ausführen. Sie können natürlich fragen, wie ist es denn gekommen? Ja, was ist die Ursache für die Veränderung der Zeit? Das ist aber nicht mein heutiges Thema. Die Antwort lautet, es gibt mindestens drei externe Motoren, die diesen Zirkel noch in Gang halten. Das eine heißt Kapitalismus, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem treibt die Beschleunigungsspirale an, auch aber nicht nur, insbesondere die technische Beschleunigung, weil Zeit Geld ist und Zeit notwendig knapp ist. Ich glaube übrigens, nicht nur der Kapitalismus, es ist die Wettbewerbslogik per se, weil im Wettbewerb Leistung der Maßstab ist und Leistung ist Arbeit durch Zeit und damit ist Zeit in die Kalkulation eingegangen, in das Verteilungsmuster der Gesellschaft. Die funktionale Differenzierung oder Arbeitsteilung ist ein Antriebsmotor und es gibt auch ein kulturelles Moment, was ich glaube ganz wichtig ist, weil wir sind nicht nur die Opfer des Beschleunigungsspiels. Es gibt, was man zum Beispiel bei Blumenberg lesen kann oder dann Marianne Gronemeyer hat es popularisiert, eine Idee, also in einem Rahmen, wo Theologen mit involviert sind, ist es vielleicht ganz interessant, es gibt die Idee, dass Beschleunigung zum Ewigkeitsersatz wird, zur Antwort auf das Problem der Endlichkeit, weil es sowas wie die Illusion eines ewigen Lebens vor dem Tod erlaubt. Das klingt ein bisschen absurd, ist aber eigentlich, finde ich, faszinierend, wenn man es nachvollzieht. Das hängt an der Blumenberg-Idee, dass die Weltzeit immer größer ist als die Lebenszeit. Also die Idee ist, ein Leben kann man definieren durch die Summe an ausgeschöpften Weltmöglichkeiten. Die Zahl der Erlebnisepisoden, der Reichtum an Erlebnissen und Erfahrungen, bei Faust zum Beispiel, schön nachlesbar, definiert den Reichtum eines Lebens und damit auch die Qualität eines Lebens. Und das legt natürlich den Gedanken nahe, dass wenn man doppelt so schnell macht, kriegt man zwei Leben in einem unter. Zwei Lebenspensen, zweimal die Summe an Erfahrungen. Und wenn Sie denken, dass Sie dagegen immun sind, dann frage ich Sie, wieso Sie immer kürzer Urlaub machen. Weil durchschnittlich tun wir das. Von 3 oder 4 Wochen Urlaub im Sommer an einem Ort sind wir übergegangen zu 2x2 Wochen und dann zu 3x1 Woche. Inzwischen ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Touristen an einem Ort bei 2,5 Tagen. Ja? Mehr Welt ausschöpfen pro Zeiteinheit. Gut, also es gibt kulturelle, strukturelle, ökonomische Momente, welche dieses Beschleunigungsspiel, diese Spirale immer weiter in Gang halten. Und jetzt kommt mein letzter Punkt, psychologische Zeitmuster. Wie erleben wir Zeit? Das fand ich interessant, weil ich gesehen habe, dass Psychologie sozusagen auch mit in die, zumindest in den Horizont dieser Ringvorlesung gerät. Und ich finde diese Überlegung schon interessant. Natürlich gibt es subjektive Momente in der Zeiterfahrung. Ja, wissen wir mit Bergson und vielen anderen. Und die Frage ist also, wie erfahren wir Zeit? Ja, weil Zeit sich natürlich als Uhrzeit messen lässt. Bisher habe ich im Wesentlichen mit der Uhrzeit operiert, aber wie erfahren wir sie eigentlich? Und da gibt es etwas, was man bei William James lesen kann oder bei Thomas Mann und bei Michael Flaherty als empirischer Psychologe, etwas, was wir subjektives Zeitparadoxon nennen. Vermutlich kennen Sie das. Wenn die Zeit schnell vergeht, weil es kurzweilig ist, weil es spannend ist, Sie machen eine Reise, ist mein Lieblingsbeispiel, deshalb steht da Urlaubsreise, Sie machen eine Reise, fahren am Morgen hier los, dann machen Sie vielleicht die Luzernpause, dann gehen Sie über den Alpenpass und gucken sich den Mailänder Dom an und abends sitzen Sie an der Riviera oder vielleicht in Venedig in einem Café und dann haben Sie das Gefühl, also die Zeit ist Ihnen ständig kurzweilig vorgekommen. Sie haben sich nie gelangweilt. Es war sehr viel los, Sie haben sehr viele Eindrücke. Aber wenn Sie abends da an dem Café sitzen, haben Sie das Gefühl, Sie sind 3 Tage schon unterwegs. Ja. Sie denken, das kann doch nicht sein, bin ich erst heute Morgen losgefahren. Das kommt mir vor, als sei ich schon ewig unterwegs. Ja. Das ist recht bekannt. Wenn viel los ist, hohe Stimulusdichte, hohes Involvement, dann vergeht die Zeit rasch, aber in der Erinnerung dehnt sie sich. Und umgekehrt. An einem Tag, an dem der ganze Tag nichts los war, ja. Sie haben im Wartezimmer gesessen, erst beim Arzt, völlig sinnlos, aus irgendeinem Grund, weil die Diagnose komplett harmlos ist, sind Sie umsonst hingegangen und dann haben Sie auf dem Bahnhof ewig gewartet und dann irgendwie, ich weiß nicht, auf was noch, und dann sind Sie ins Bett gegangen, dann haben Sie das Gefühl, die Zeit verging und verging nicht, im Wartezimmer vergeht sie partout nicht, ja. Sie dehnt sich endlos. Aber wenn Sie abends ins Bett gehen, erstaunlicherweise haben Sie das Gefühl, Sie sind gerade erst aufgestanden. In der Erinnerung schrumpft sie dann zusammen. Und die plausible Erklärung ist, weil keine Erinnerungsspuren angelegt wird. Es prägt nichts an so einem langweiligen Tag, hat sie geprägt, hat ihre Lebensgeschichte, ihre Biografie, ihre Identität berührt. Also das ist das klassische subjektive Zeitparadoxon, haben Tausende schon beobachtet. Wenn die Zeit schnell vergeht, dehnt sie sich in der Erinnerung. Wenn sie langsam vergeht, schrumpft sie in der Erinnerung. So, und meine Entdeckung, ich glaube, dass meine Entdeckung ist, obwohl ich mal im Spiegel einen Artikel gelesen hatte, der das nahelegte, ist, dass es sowas, ja, egal, es ist kein Plagiat, glaube ich. Ich habe es sorgfältig dokumentiert, was ich glaubte gelesen zu haben, was ich nicht mehr finden konnte und was ich selber denke. Also jedenfalls, die Beobachtung ist, dass es ein Kurz-Kurz-Muster gibt in der Wahrnehmung, nämlich beim Fernsehgucken, besonders beim Fernsehseppen. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil Sie sonst mir mit guten Gründen widersprechen können. Also Sie kommen nach Hause nach einem Arbeitstag und wollen nur mal kurz durchs Programm seppen. Ja? Und wenn Sie Pech haben, dauert es 2 Stunden, weil es braucht mehr Energie, den Ausknopf zu finden, als 500 Mal den Weiter-Sepp-Knopf. Hochinteressant, und ich finde, die Psychologen sollten sich diesem Problem endlich mal zuwenden. Also jedenfalls, Sie seppen vielleicht 2 Stunden und da vergeht die Zeit natürlich rasend schnell. Ja, Sie dachten, es seien eigentlich nur 5 Minuten, Sie wollten auch nur 5 Minuten und es ist sehr spannend. Vielleicht passiert ein Mord und ein Elfmeter und Ihr Herz schlägt schnell und Sie haben eine hohe Stimulusdichte und langweilen sich nicht. Wenn Sie aber ausschalten, verschwindet diese Zeit gleichsam. Wenn Sie den ganzen Tag geseppt haben, haben Sie am Ende des Tages das Gefühl, Sie sind gerade aufgestanden. Das heißt, jetzt haben wir plötzlich ein Kurz-Kurz-Muster. Die Zeit vergeht rasend schnell bei der Aktivität, aber in der Erinnerung am Abend ist nichts mehr da. Und die gleiche Zeiterfahrung, ich habe gesehen, dass erfreulicherweise auch junge Leute hier sind, die können das bestimmt bestätigen und sie dürfen auch gerne widersprechen. Bei Computerspielen passiert das auch häufig. Ja, man spielt stundenlang, ich war selber als Student, habe ich Civilization gespielt, die ganze Nacht durch zum Beispiel, dann habe ich es gelöscht vom Computer. Heute spiele ich Doodle Jump auf dem iPhone, aber egal. Also wenn man Computer spielt, dann ist es natürlich spannend, da langweilt man sich ganz bestimmt nicht, man ist vollständig involviert und man taucht ein, aber in dem Moment, wo man ausschaltet, man fühlt geradezu die Zeit schrumpfen. Vielleicht ist deshalb die Ausschaltsekunde, die da unten steht, so wahnsinnig lang, bis dieses blöde Ding dann runterfährt. Das ist eine unglaublich quälende Sekunde, obwohl die winzige Zeitbruchteil ist im Vergleich zum Rest. Aber jedenfalls gibt es eine Reihe von Aktivitäten und viele haben mit den Medien zu tun. Da kommt man auf ein Kurz-Kurz-Muster. Es gibt auch Formen des Lang-Lang-Musters, das halte ich aber für meine Diagnose nicht so relevant. Das ist meine letzte Folie, ich schwör's. Ist wirklich die letzte Folie. Also meine These ist, wir nähern uns als Gesamtgesellschaft einem Zustand des Kurz-Kurz-Musters, wo die Zeit an beiden Enden rast sozusagen. Ich glaube, nehmen wir das Fernsehen selber. Warum bleibt nichts zurück? Ich glaube, dafür gibt es mindestens zwei manifeste Gründe. Das eine ist, es ist eine entsinnlichte Wahrnehmung. Immer noch, ja. Weil vielleicht wird es mit 3D-Kino jetzt anders. Aber im Wesentlichen haben wir einen winzigen Ausschnitt, auf den wir mit den Augen gebannt sind. Es gibt keinen Wind, keine Gerüche. Wir sind nicht als ganze Personen involviert. Aber wir handeln ja auch nicht. Wir interagieren auch nicht mit dem Gerät. Ich würde sagen, es gibt keine Resonanz, keine Antwort sozusagen. Sondern da vollzieht sich etwas abgeschottet von uns. Es ist eine entsinnlichte Form der Wahrnehmung und sie ist komplett dekontextualisiert. Was da passiert auf dem Bildschirm, hat nichts mit mir als Person zu tun. Spricht mich nicht an in meiner Identität, in meiner Lebensgeschichte, in dem, was ich geworden bin. Nimmt keine Rücksicht auf meinen Gefühlszustand und so weiter. Und es ist deshalb, sind es lauter Episoden. Ja, schon beim Seppen habe ich 1000 Episoden, die keine durchlaufende Geschichte ergeben, die nicht mit meiner Lebensgeschichte in Zusammenhang stehen. Deshalb glaube ich, das ist eine Idee, die man mit Walter Benjamin aufstellen kann, dass Erlebnisse, die nicht in Erfahrungen sich transportieren, die sich nicht umwandeln zu Erfahrungen, dass die episodalen Charakter haben und in diesem Kurz-Kurz-Muster folgen. Also das, was ich gesagt habe, wenn es nicht an unsere Lebensgeschichte und Identität andockt. Und daraus ergibt sich die These 3 als Zeitdiagnose. Spätmoderne Gesellschaften sind Gesellschaften, die immer erlebnisreicher, aber erfahrungsärmer werden. Ich glaube nämlich, dass es uns nicht nur so geht beim Computerspielen, sondern zum Beispiel inzwischen auch beim Reisen. Viele, gerade Akademiker, sind total häufig unterwegs und an die ersten 2, 3 oder 4 Reisen, da erinnern wir uns noch intensiv und wir tun das auch, wie Benjamin schreibt, dann mit Hilfe von Souvenirs, ja, weil wir zu viel erlebt und erfahren haben, wissen es nicht mehr so genau, aber immer wenn ich dieses kleine Boot sehe, erinnere ich mich an meinen ersten Aufenthalt am Meer, vielleicht meine erste Liebesgeschichte oder so, da weckt das Souvenir noch Erinnerungsspuren in mir aus. Aber nach der 177. Geschäftsreise, wenn Sie sich da noch ein Boot mitnehmen, ja, von Südafrika oder von sonst wo, und das wird zu einem reinen Stehrumsel zu Hause, ja, das löst nichts mehr aus in Ihnen. Da verliert sogar das Souvenir noch den Wert. Es gibt nichts mehr sozusagen, was diese Erlebnisepisode in eine Erfahrung macht und bei Ihnen andockt. Und das Ergebnis davon ist, dass wir in einen Zustand geraten, an dem die Zeit an beiden Enden rast. Ja. Ständig ist sie uns zu kurz, weil die To-Do-Liste immer länger ist als das, was wir tun können. Aber es bleibt am Ende des Jahres, am Ende des Lebens nichts zurück, sodass wir letzten Endes, wenn Sie so wollen, erlebnisreicher, aber de facto immer qualitäts- oder erfahrungsärmer werden. Das heißt, die Zeit ist immer noch aus den Fugen. Und meistens enden meine Vorträge mit dieser pessimistischen Note. Ich habe gedacht, das kannst du doch nicht jedes Mal machen. Du musst doch irgendwie eine optimistische Variante haben. Und ich habe aber beschlossen, dass ich das diesmal nicht tun muss. Wir lassen das den Theologen. Weil ich habe nämlich gesehen, dass nächste Woche hier ein Vortrag ist, bei dem die Konturen der Hoffnung dargestellt werden sollen. Da habe ich gedacht, das ist doch super. Das wird dann eine Gesamteinheit, die bei Ihnen hoffentlich tiefe Erfahrungen hinterlässt. Ganz herzlichen Dank für die Akustik.